Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt geht's weiter mit mir und Amberville.
Schweigend fuhr Erik Bär die minzgrüne Avenue entlang. Marek Schlange saß auf dem Beifahrersitz und schwieg ebenfalls demonstrativ. Gerade heute Nacht hätten die anderen sein Geplapper ausnahmsweise zu schätzen gewusst, aber Schlanges Stolz war verletzt und er bestrafte sie mit seinem Schweigen. Stocksteif saß er da und starrte auf die schmutzige Gummifußmatte, auf der verkrusteter Lehm ein brüchiges Muster bildete. In Gedanken versuchte er, eine jambische Strophe mit Ausgangspunkt im Muster der Fußmatte zu konstruieren. Es gelang ihm nicht besonders. Tom saß hinter Erik. Es gab ihm ein sicheres Gefühl, die Stadt draußen vom Auto aus vorbeifliegen zu sehen. Bedeutend sicherer, als in einem der Häuser zu sitzen und die Autos vorbeifahren zu sehen. Sam lauschte seinem eigenen Herzschlag. Seit gestern Morgen schlug sein Herz doppelt. Dunk, dunk, dunk. Er hatte einen guten Huf voll von den rosafarbenen Pillen geschluckt. Er bildete sich ein, sie seien gut für das Herz, aber abgesehen davon, dass er müde wurde, änderte sich nichts. Der Gedanke an Ruth Ratte trieb ihm eiskalte Schauer des Entsetzens über den Rücken. Sie war ein einziges, gigantisches, böses Omen. Mitten in der Nacht zur Müllkippe zu fahren, wenn die Ratte wach war, war eine schlechte Idee. »Dudunk, dudunk«, sagte sein Herz. Erik Bärs Plan war so einfach, dass er es kaum verdiente, Plan genannt zu werden. Ein paar Querstraßen vor der Müllkippe wollte er von der Östra Avenue abbiegen und an Lansheims Außenbezirken entlang zur Stadtgrenze fahren. Das Holztor, die Haupteinfahrt der Halde, war nachts bewacht. Diebe, die zu Fuß kamen, fürchteten Ruth Ratte und ihren Anhang nicht. Niemand konnte nachts über die Müllhalden klettern. Das ganze Gebiet war zwar eingezäunt, aber nur deswegen, weil die Bewohner von Lansheim eine deutliche Grenze zwischen sich und der Müllkippe gefordert hatten. An vielen Stellen war der Zaun heruntergerissen und nie wieder aufgerichtet worden. Also, auf einer der Querstraßen nördlich vom Holztor parken. Ein Loch im Zaun finden und hineinsteigen. Im Halbkreis nach Nordosten gehen und dann in südlicher Richtung, hinunter zum mittleren Weg. Dann dem Weg hinauf in die Müllstadt und zu Ruth Rattes Residenz folgen. Erik machte sich keine Illusion, dass sie den ganzen Weg zur Residenz schaffen würden, ohne entdeckt zu werden. Aber wenn sie nur weit genug vordrangen, würde ihnen sicher eine Audienz bei der Rattenkönigin bewilligt werden. Und Auge in Auge mit Ruth Ratte, da war Erik Bär, dieser naive Werbebär, sicher, würde es ihm gelingen, sie zu der Einsicht zu bringen, dass sie Teddy und Taube von der Liste streichen musste. Wie er das anstellen sollte, hatte er sich bisher allerdings noch nicht überlegt. Und er wusste selbst, wie es klang. Wie reiner Nonsens. Darum hatte er weder Sam, Tom noch Schlange von seinem Plan erzählt. Die Viertel im nordöstlichen Lansheim bestanden überwiegend aus Villen, die in kleinen, gut gepflegten Gärten lagen. Auf den weitgestreckten Hügeln, die östlich in lichten Tannenwald übergingen, reihte sich ein zusammengepflegtes Flachdachhaus mit abblätternder Farbe an das andere. Auf den Grundstücken standen Autowracks und verrostete Fahrräder und überall lagen geheimnisvolle, verschlossene, schwarze Müllsäcke herum. In diesen Häusern wohnte man, während man nach einer anderen Bleibe suchte. Im Schein der Straßenlaternen fuhr Erik Bär langsam durch die Nacht und hielt Ausschau nach einem geeigneten Parkplatz. Er wollte nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Schließlich fand er einen Platz neben einigen niedrigen Mietshäusern, die unerwartet mitten an einem steilen Abhang thronten. Er stellte den Wagen neben einem roten Volga GTI ab. »Von hier aus gehen wir zu Fuß«, teilte er den anderen mit. Er schaltete den Motor aus, bevor jemand die überraschende Mitteilung kommentieren konnte. »Zu Fuß«, spuckte Schlange förmlich hervor, aber Erik war schon ausgestiegen. »Zu Fuß«, wiederholte Schlange, jetzt zum Rücksitz gewandt. »Der macht wohl Witze.«
»Er macht keine Witze«,
antwortete Sam lakonisch.
»Ein bisschen frische Luft wird uns verdammt gut tun«, sagte Tom aufmunternd.
Er stieg aus und leistete Erik draußen Gesellschaft.
»Du weißt, dass das Ganze die reinste Idiotie ist«,
sagte Schlange zu Sam. Sie blieben allein im Auto sitzen.
»Klar, Alter, im Unterschied zu deinem normalen, gesunden Leben«, antwortete Sam ironisch. Mitten in der Nacht über die Müllkippe zu spazieren, könnte eine Art sein, unser normales, gesundes Leben zu beenden, gab Schlange zurück, falls du lebensmüde bist.
Alle Arten sind gut, nur die schlechten nicht, sagte Sam und stieg ebenfalls aus. Erik, Sam und Tom-Tom setzten sich in östlicher Richtung in Bewegung. Sie hörten, wie hinter ihnen die Autotür geöffnet und wieder geschlossen wurde, und bald waren alle auf dem Weg zur Müllkippe. Genauso schweigend, wie sie vor einer Weile im Auto gesessen hatten. Bataille-Hyäne sah sie schon von Weitem. Die Tiere auf der Müllkippe hatten einige Ausgucke errichtet, keine Türme. Im Gegenteil, von fern war kaum zu erkennen, dass diese Ansammlung von Schrott, die hier und da einige Meter weit den Rest der Abfalllandschaft überragte, eine Bedeutung hatte. Bataille war, wie in vielen Nächten zuvor, in ein Gespräch mit der hitzigen Louise vertieft gewesen, einem braunbeigen Terrier mit entstellten Ohren. Louise war aus Prinzip immer gegenteiliger Meinung. Viele Monate lang hatten sie das Verhältnis zwischen vererbten Instinkten und vererbten Begierden diskutiert, aber heute lief die Diskussion etwas halbherzig. Sie saßen versunken in Liegestühlen, deren Löcher mit schwarzer Persenning geflickt waren. Weit entfernt lagen Lansheims verlassene Straßen und Bataille und Louise sahen die vier Stofftiere, die auf die Müllhalde eingedrungen waren, genauso deutlich wie eine Armada auf offenem Meer, nur nicht so bedrohlich. Bataille hörte nicht einmal auf zu reden.
»Glaubst du, die sind auf dem Weg zu uns?«
fragte Louise, als Bataille eine Pause machte.
»Wer?«
fragte er. Louise nickte mit dem Kopf in Richtung Lansheim.
»Kennst du einen von denen?«
Louise schüttelte den Kopf.
»Nicht aus dieser Entfernung.«
»Nein«, sagte Bataille. »Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, oder?«
Louise kicherte.
»Ist das der Plan?«
fragte Marek Schlange. Da niemand antwortete, fuhr er in einem Ton, der gleichermaßen unnatürlich und erregt war, fort.
»Wir gehen schnurstracks auf die Müllkippe, suchen die Ratte auf und überreden sie, die Liste zu ändern. Ist das der Plan?«
Tom-Tom kicherte.
»Scheiße, du bist albern, Marek«, sagte er. »Ist doch klar, dass Erik einen Plan hat.«
»Erzähle, Erik«,
bat Schlange höhnisch.
»Erzähle von deinem Plan. Lass hören.«
Erik Bär ging einige Meter vor den anderen und entdeckte endlich ein Loch im Zaun, nördlicher als er gedacht hatte. Er nickte.
»Hier gehen wir rein.«
Sam machte ein paar schnelle Schritte auf ihn zu und flüsterte,
»Bist du deiner Sache sicher?«
Aber Erik antwortete nicht, tat so, als hätte er es nicht gehört. Er war schon auf dem Weg die Müllhalde hinauf. Er kletterte langsam. Hier war Vorsicht geboten, damit man nicht auf etwas trat, das nachgab und abstürzte. Die Lichter von Lansheim drangen nur wenige Meter herein. Danach musste der Mond ihnen den Weg weisen. Schweigend und ständig auf der Hut stiegen sie nebeneinander aufwärts. Jedes Mal, wenn jemand einen Gegenstand lostrat, blieben alle vier stehen, bis das Geräusch verklungen war. Erst, wenn sie sich vergewissert hatten, dass es still blieb, kletterten sie weiter. Alle hatten gehört, was mit Tieren passierte, die die Müllkippe ungebeten betraten. Höher und höher kamen sie, und als sie nach einer guten halben Stunde den obersten Punkt der Halde erreichten, waren sie total außer Atem. Sie blieben stehen und schauten über die drohenden Konturen der Müllkippe, die sich im Mondlicht unendlich zu erstrecken schien. Wortlos zeigte Erik die Richtung an, und sie setzten sich nach Süden in Bewegung. Er erkannte, dass sie zum linken Weg hinunterklettern mussten und wieder auf den Müllberg hinauf, bevor sie den mittleren Weg erreichten und den Marsch zur Müllstadt antreten konnten. Nach dem Aufstieg, der gerade hinter ihnen lag, würde es mehrere Stunden dauern. Aber die Nacht war lang und sie hatten keine andere Wahl. Die Verzweiflung, die den ganzen Tag sein Herz bedrückt und an ihm genagt hatte, überfiel Erik nun mit voller Kraft. Und die Schritte über das heimtückische Terrain wurden ihm schwer.
»Wir gehen direkt in die Falle«,
flüsterte Schlange Sam zu, der neben ihm ging.
»Und du weißt das.«
Sam antwortete nicht.
»Was machen Sie?«
fragte Louise. Sie stand auf einem Schemel neben Bataille-Hyäne und konnte ihm so die Worte ins Ohr flüstern. Hyäne zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Er spähte durch ein Fernglas, das er jetzt langsam sinken ließ.
Sie sind auf dem Weg nach Süden, sagte er, zum mittleren Weg.
Schnappen wir sie da?
Fragte Louise. Darauf kannst du Gift nehmen, sagte Bataille.
Wer ist das?
Fragte sie. Drei Fremde und ein Tier, das ich mehr hasse als irgendein anderes Tier auf dieser Welt, antwortete Bataille.
Die überraschende Antwort verstimmte Louise Terrier. Ein schlecht gelaunter Bataille bedeutete eine Gefahr für alle. Als die vier Stofftiere den Abbruch erreichten, der zum linken Weg hinunterführte, befanden sie sich schon fast eine Stunde auf der Müllkippe. Sie wanderten schweigend dahin und ihre Befürchtungen wuchsen im selben Takt wie ihre Müdigkeit. Die Halde lag leer und still da. Nichts regte sich, was sie teilweise etwas beruhigte, doch manchmal wirkte die Stille bedrohlich. Sam meinte einmal, etwas gesehen zu haben, das sich in weiter Entfernung bewegte, behielt seine Beobachtung jedoch für sich, aus Angst, Schlange könnte sie gegen Erik benutzen. Aber selbst Schlange sagte nichts mehr.
»Hier müssen wir runter!«
Erik zeigte auf den Weg. Die anderen nickten. Es war beruhigend, dass Bär zu wissen schien, in welche Richtung sie gehen mussten, zu wissen schien, was er tat. Vorsichtig begannen sie mit dem Abstieg zum linken Weg hinunter. Diesmal ging es leichter, nicht nur, weil sie mittlerweile gelernt hatten, auf dem trügerischen Abfall das Gleichgewicht zu halten, sondern auch, weil es bergab ging. Als sie unten ankamen, entdeckten sie, dass der Abfallberg auf der anderen Seite viel zu steil war, um ihn zu erklimmen. Vor ihnen ragte eine senkrechte Wand auf.
»Wir versuchen es ein Stück weiter östlich«,
flüsterte Erik Tomtom zu, der ihm am nächsten stand. Die vier setzten sich wieder in Bewegung, froh, dass sie jetzt festen Boden unter den Füßen hatten. Das Mondlicht, das ihnen oben auf der Halde den Weg gezeigt hatte, erreichte nicht den Grund der schmalen Schlucht, und sie gingen im Finstern vorwärts, was sie zwang, noch langsamer zu werden. Nach ein paar hundert Metern wurde der Berg an der Nordseite noch höher, und jetzt waren sie an beiden Seiten von schroffen Wänden aus Abfall eingeschlossen. Hier und da ragten Gegenstände heraus, denen sie auszuweichen versuchten.
Da hörten sie eine Stimme.
Dünn und entfernt, aber ganz deutlich. Die vier Stofftiere hielten im Schritt inne.
Dann brach der Lärm los.
Das Geräusch, das die Stille wie eine Explosion zerriss, ließ die Erde unter ihnen erzittern. Tomtom fiel auf die Knie, die Flügel zum Schutz über den Kopf gebreitet. Sam drückte sich mit dem Rücken gegen die Abfallwand, während er unruhig in die Richtung spähte, in der sich die Explosion ereignet hatte. Schlange ringelte sich, so schnell er konnte, in die andere Richtung, weg von dem Getöse, das immer noch anhielt. Erik stand ganz still und versuchte zu begreifen, was geschah. Und obwohl er es mit eigenen Augen sah, konnte er es nicht fassen. Vom südlichen Abhang der Müllhalde stürzte ein reißender Strom Abfall herab. Metall und Holz, Plastik und Gips, verdrehte Gegenstände und Formen, die er nicht identifizieren konnte. Alles floss in einem einzigen zähen Durcheinander vom Berg und schnitt ihnen rasch den Rückweg ab. Und als Erik aufging, was geschah, drehte er sich um. Vor ihnen strömte eine ähnliche Lawine aus Müll und Matsch auf den Weg hinunter. Sie waren eingesperrt und saßen in der Falle. Es war so schnell gegangen, dass nicht einmal Schlange die Flucht gelungen war. Dann wurde es still. Erik hörte seinen eigenen Atem wie einen brausenden Fluss in einer öden Landschaft. Sonst nichts. Schlange befand sich etwa 10 Meter entfernt. Tomtom stand einige Meter weiter rechts, direkt neben Sam.
»Jetzt!« ertönte eine helle Stimme in der Nacht.
Instinktiv drehten sich die vier um. Es war ganz still. Dann hörten sie das Geräusch von vielen Tatzen und Klauen, die über die südliche Halde herunterkamen. Erik wirbelte herum und starrte nach Südwesten.
»Wir wollen nichts Böses!«
rief er und versuchte, einzelne Tiere auszumachen, die er eben gehört hatte, aber die Haldenwand war zu steil und zu hoch.
»Hallo!«
rief er. Jetzt schien es dort oben nur so von Stofftieren zu wimmeln. Schlange und Sam waren zu Erik und Tomtom auf den Weg geflohen und nun drängten sie sich dicht zusammen und starrten in den Nachthimmel hinauf, in dem die Sterne leuchteten.
»Hallo!«
rief Erik erneut.
»Wir sind gekommen, um mit eurer Königin zu sprechen!«
Nichts geschah. An den Seitenwänden der Schlucht bewegten sich immer noch Stofftiere, nahmen Positionen ein. Positionen für was?
»Hallo!«
rief Erik ein drittes Mal. »Ich bin Erik Bär. Ich bin gekommen, um mit Ruth Ratte zu sprechen.«
Langsam senkte sich Stille über die Schlucht. Sam Gazelle stand ganz nah bei Erik und flüsterte ihm ins Ohr.
»Jetzt ist alles vorbei, nicht wahr? Wir werden sterben.«
Erik antwortete nicht. Er wusste keine Antwort. Sie hoben Erik aus der Schlucht. Mit rasanter Geschwindigkeit glitt ein Stuhl aus dem Himmel herunter. Es war ein absurder Anblick, da sie weder den Kranarm noch Drahtseile sehen konnten, nur einen großen Sessel, der langsam durch den schwarzgrauen Nachthimmel schwebte. Sie entdeckten ihn ungefähr gleichzeitig. Lautlos wurde er ein paar Meter von ihnen entfernt auf der Erde abgestellt.
»Der Bär setzt sich!«
ertönte eine raue Stimme, die zwischen den Abfallwänden widerhallte. Erik sah einen Freund nach dem anderen an und sie nickten. Sie hatten Vertrauen zu ihm. Sogar Schlange sah zuversichtlich aus.
»Du schaffst das«, sagte Tom-Tom und klopfte Erik auf die Schulter. »Scheiße!«
Sam nickte zustimmend. Erik ging zu dem Sessel und setzte sich. Sofort schwebte der Sessel durch die Nacht aufwärts und Bär umklammerte krampfhaft die Armlehnen. Die Freunde unten auf dem linken Weg hörten den Tumult, der oben ausbrach, als der Sessel für jene sichtbar wurde, die auf ihn warteten. Schlange, Krähe und Gazelle standen still und lauschten. Die Geräusche der Stofftiere auf der Müllhalde entfernten sich mit Erik. Dann war es wieder still. Unangenehm still. Sam sah Schlange an, dessen grüne Schwanzspitze langsam zuckte, hin und her.
»Ich sage nichts«, sagte er. »Ich sage nichts.«
Sam nahm einen Huf voll hellblauer Pillen aus der Hosentasche und bot seinen Freunden großzügig davon an. Schlange und Krähe lehnten ab, der eine mit Verachtung und der andere höflich und freundlich, worauf Gazelle, nicht ohne eine gewisse Anstrengung, alle Pillen selber schluckte. Sie trugen Erik auf dem Sessel in die Müllstadt. Er versuchte, sich den Weg einzuprägen, damit er ihn allein zurückfand, und das erforderte Konzentration. Sie trugen ihn durch den Tunnel und über eine Brücke, kreuz und quer, so fühlte es sich an, über diese Berge von Kehricht in eine dunkle Welt hinein, die nach Fäulnis stank und in der keine der undeutlichen Konturen für ihn erkennbar wurden. Vier Stofftiere trugen den Sessel auf ihren Schultern. Erik nahm ihren scharfen Geruch wahr und riet, dass es Huftiere verschiedener Rassen waren, vielleicht Pferde, Dromedare oder Esel. Um sie herum bewegten sich Schattengestalten in der Nacht, und nach einigen Minuten identifizierte Erik Batai Hyäne, der den Haufen anführte. Er hatte schon von Batai gehört, und bis zu diesem Augenblick hatte er eine gewisse Fassung bewahrt, aber jetzt nahm das Unbehagen überhand. Er gab den Plan auf, sich die vielen Rechts- und Linksschwenks zu merken, und schloss die Augen. Bilder von Teddy und Emma tauchten vor ihm auf. Aber obwohl er dagegen ankämpfte, kehrten seine Gedanken doch immer wieder zu Batai zurück. Konnte all das, was er über ihn gehört hatte, wahr sein? Eine Viertelstunde später wurde es um ihn herum immer lauter. Erik öffnete die Augen und erkannte, dass er sich am Rand der Budenstadt befand, von der er gehört, die er aber noch nie gesehen hatte. Im Mondschein zeichneten sich Schuppen ab, die aus Abfall erbaut waren. Wände und Dächer lehnten sich windschief gegeneinander. Vielleicht waren sie auch im Begriff, im schlammigen Untergrund der Halde zu versinken. Aber je dichter die Bebauung wurde, bemerkte Erik, umso höher ragten die Wände. Als er Ruth Rattes Residenz erblickte, war ihm klar, dass er den Mittelpunkt der Müllstadt erreicht hatte. Der Wohnsitz der Königin bestand aus einer Vielzahl von freistehenden, vieleckigen Buden, die durch ein Netzwerk von wintergartenähnlichen Gängen verbunden waren. Glasscherben in allen Farben waren zu Gangwänden zusammengefügt worden und glitzerten effektvoll im Mondlicht. Die Tiere, die Erik zur Residenz gebracht hatten, übergaben ihn zwei Fledermäusen. Sie führten ihn weiter durch die vielfarbigen Gänge, die den Eindruck eines Kaleidoskops machten, hinauf und hinunter und umgekehrt. Es stank nach Dreck und Angst. Hyäne war zum Glück draußen geblieben, und von den gröhlenden Tieren, die Erik auf dem offenen Platz vor der Residenz in Empfang genommen hatten, die ihn an die Horden des Todes erinnerten, über die er vor vielen Jahren in einem Geschichtsbuch gelesen hatte, war kein Laut mehr zu hören. Sie passierten Gebäude, die leer und vergessen zu sein schienen. In den gläsernen Gängen wurde Erik vom Licht geblendet. In den nachtschwarzen Schuppen dazwischen konnte er nicht einmal sehen, wohin er seine Tatzen setzte. Der Boden war uneben. Manchmal knirschte es, wenn er auf etwas trat, und mehrere Male stolperte er. Hier und da meinte er im Vorbeigehen ein Stofftier flüstern zu hören. Tiere, die sich in der kompakten Dunkelheit versteckten, an die sie sich aber gewöhnt hatten, sodass sie ihn sehen konnten. Erst als sie den Saal der Königin erreichten, konnte Erik die Konturen um sich herum erkennen. Durch eine Öffnung wurde er zu der hinteren Schmalseite des Raumes geführt. Auf der gegenüberliegenden Seite stand Ruths Thron. Im selben Augenblick, als Erik hereinkam, geriet etwas im Saal in Bewegung. Erik nahm Schwänze und Hinterbeine wahr, die durch die Türöffnungen auf der entgegengesetzten Seite verschwanden. Ruth lag halb auf ihrem Thron, scheinbar gelangweilt, und schaute kaum auf, als sie hereinkamen. Erik, der sich daran gewöhnt hatte, sie auf den Sitzungen der helfenden Hand zu treffen, war schockiert, dass sie plötzlich in ihre Umgebung zu passen schien. Während sie die Individualisten um den Besprechungstisch durch ihre suspekte Anwesenheit als Ratte in Mittelmaß verwandelte, war sie hier in ihrem richtigen Element. Sie strahlte eine Kraft aus, die Erik nicht einmal geahnt hatte und, diesen Eindruck bekam er beim Betreten des Saales und er sollte sich noch während ihres Gespräches verstärken, sie besaß eine passive Güte, die ihn vollkommen überrumpelte. »Ruth«, sagte er, »es tut mir leid, dass ich...« Er wusste nicht, wie er fortfahren sollte. Ruth Ratte wurde von der direkten Anrede überrascht und schärfte ihren Blick. Als sie ihn erkannte, schien sie erstaunt zu sein und gab den Fledermäusen ein Zeichen, zur Seite zu treten, damit Erik nicht mehr so eingeklemmt war.
»Erik Bär?«
Er nickte.
»Es tut mir leid, dass ich dich mitten in der Nacht aufsuche«, sagte er. »Aber es gibt da etwas, worüber ich mit dir sprechen muss. Die Sache duldet keinen Aufschub.«
In erster Linie schien Ruth Ratte amüsiert zu sein. Sie richtete sich auf ihrem Thron auf, winkte Erik näher heran und beugte sich ein wenig vor, wie man es tut, wenn man einem Kind zuhören will. Als Erik ein paar Schritte vorwärts machte, folgten ihm die Fledermäuse. Er tat sein Bestes, es zu ignorieren.
»Es geht um eine Liste.«
Hastig ließ er die Blicke an den dunklen Wänden des Saales entlang gleiten.
»Eine Liste?«
Ruth sah desinteressiert aus.
»Eine Liste«,
bestätigte Erik. Aber als er nicht einmal die Andeutung eines Verständnisses in ihrem Blick entdecken konnte, verdeutlichte er mit einem Flüstern:
»Die Todesliste!«
Ruths Augen wurden schmal. Sie lehnte sich zurück, als wäre das Kind, für das sie ihn gehalten hatte, noch naiver, als sie gedacht hatte.
»Lasst uns allein«,
befahl sie. Die beiden Fledermäuse drehten sich um und verschwanden, bevor Erik reagieren konnte. Nach dem Lärm entlang der Wände zu urteilen, hatten sich noch mehr Tiere im Saal aufgehalten. Als es endlich still war, schaute ihn Ruth auffordernd an, wobei sie die Augenbrauen hochzog.
»Also?«
In ihren kleinen, matten Perlenaugen konnte er weder ein Erkennen noch Verneinen entdecken. Hier stand er allein und wehrlos im innersten Saal der Königin der Müllhalde. Ruth Ratte ruhte schwer in ihrer überwältigenden Macht, wie sie so dasaß, trotzdem hatte Erik keine Angst. Er war nur angespannt, ungewiss, ob sie nicht versuchen würde, ihn in einer falschen Sicherheit zu wiegen.
»Ich weiß«, sagte Erik, »dass du die Todesliste erstellst.«
»Woher?«
Ruth Ratte sprach das Wort so gleichgültig aus, dass Erik ein Zittern überlief.
»Es ist mir zur Kenntnis gekommen«, wiederholte er, »dass du hinter der Todesliste steckst.«
Ruth starrte ihn an und brach dann überraschend in Gelächter aus. Es klang wie die schnelle Folge von Schnaufern und enthielt kein bisschen Fröhlichkeit, dennoch war es ein Lachen.
»So was Blödes habe ich noch nie gehört«, fauchte die Königin. »Magnus sollte mir überlassen, über Leben und Tod zu bestimmen?«
»Du brauchst dich nicht zu zieren«,
Erik hoffte, dass seine Stimme überzeugend klang.
»Ich weiß, was ich weiß.«
»Quatsch«,
schnaubte Ruth.
Noah Kamel,
sagte Erik. Ruth Ratte erstarrte.
Wer?
Dein Bote hat geredet. Und du brauchst ihn nicht mehr zu bestrafen. Er ist schon genug gestraft.
Ich habe noch nie von einem Kamel gehört,
sagte Ruth. Aber in ihrer Stimme schwang ein Zweifel, der vorher nicht zu hören gewesen war.
Jetzt kommt meine Geschichte, sagte Erik Bär.
Und dann erzählte er alles, was passiert war. Er erzählte von Emma und von der Leidenschaft, die er in den vielen Jahren ihrer Verliebtheit erlebt hatte. Eine Leidenschaft, die ihn vor Erregung und Eifersucht zittern ließ. Die Liebe, sagte Erik Bär zu Ruth Ratte, hatte sein Herz vor Trauer und Missmut stärker als einen Anker werden lassen. Und gleichzeitig hatte sie ihn so leicht wie einen Luftballon gemacht. Er erzählte, wie die Leidenschaft sich vertieft hatte und zu selbstloser Liebe geworden war, und dann die entsagende und verschwenderische Liebe, die ihn mutig gemacht hatte, unbezwingbar und schön. Schließlich erzählte er von der Liebe als der tiefen Gemeinschaft, die Prüfungen und Anfechtungen widersteht, indem sie ihn einfach blind macht. Wie konnte er eine andere sehen, wenn er keine andere sah, erfüllt bis zum Rand seiner Seele von der einzigen, Emma Kaninchen? Dann erzählte Erik von seinem Zwillingsbruder Teddy und dessen Leben, das ebenso gut seins, Eriks Leben hätte sein können, und umgekehrt. Wie die Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit mit jedem Jahr, das verging, stärker in ihm schmerzte. Denselben Schmerz, gestand Erik Ruth Ratte, empfand Teddy. Dieselbe Nähe, nur unter anderen Vorzeichen. Und so war es immer gewesen. Das war ihr Schicksal. Sie konnten nicht getrennt werden. Und daher ging es nicht anders. Wenn Magnus den einen zu sich rief, musste er auch den anderen rufen. Wenn nur einer von ihnen übrig blieb, würde eine Asymmetrie entstehen. Das war so unmöglich wie ein Osten ohne Westen. Anfangs schüttelte Ruth Ratte den Kopf über Eriks Wortschwall. Sie gähnte, um zu zeigen, wie gelangweilt sie war. Mehr als einmal hob sie die Pfote, um ihn zum Schweigen zu bringen. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Und langsam, aber sicher fesselte er ihr Interesse. Wort für Wort, Satz für Satz und Minute für Minute zog er sie in sein Gefühlsleben und bannte sie zwischen Liebe und Verzweiflung. Er sah ihr an, dass es ihr wirklich etwas bedeutete, was er sagte, dass es im tiefsten Innern ihrer Seele eine kleine Ratte gab, die sich in all dem wiedererkannte. Und als er schließlich endete, erschöpft, nachdem er es zum ersten Mal gewagt hatte, den Schmerz zu formulieren, den er seit der Dienstagnacht im Umweltministerium mit sich herumgetragen hatte, saß Ruth Ratte lange schweigend auf ihrem Thron und starrte ihn an. Dann traf sie ihre Entscheidung. Sie winkte ihn zu sich heran und bedeutete ihm, sich auf eine der Stufen neben ihrem Hinterbein niederzulassen. Er setzte sich auf den angewiesenen Platz und Ruth sprach mit einer Art Zischen zu ihm, das niemand anders hören konnte.
»Das bin nicht ich«, sagte sie. »Ich habe sie bei mir, das stimmt, und ich schicke sie weiter. Mit dem Kamel oder jemand anders, auch das stimmt. Aber ich erstelle die Liste nicht.«
Ein Bekenntnis. Erik war erstaunt. Das Bekenntnis kam ohne Umschweife, ohne Verlegenheit oder Stolz. Es ist zu einfach, dachte er. Warum gestand sie es? So leichtsinnig. Wie konnte sie sicher sein, dass Noah Kamel wirklich geplaudert hatte? Hatte sie vielleicht schon mit Noah gesprochen und wusste, dass das Spiel verloren war? Hatte die Königin der Müllhalde sich allen Ernstes von Erik Bärs weichherzigen Geschichten anrühren lassen?
»Ich weiß nicht, wer sie macht, und selbst wenn ich es wüsste«, sagte Ruth, »würde ich es dir nicht erzählen. Und glaub mir, es gibt nichts, womit du oder deine Freunde mich zwingen könnten.«
Es konnte nicht anders sein. Sie log. Die Liste kam von ihr. Immerhin war sie die Königin des Vergänglichen. Erik Bär weigerte sich zu akzeptieren, was er hörte.
»Damit«, sagte Ruth, »glaube ich, dass dein Anliegen...«
»Es ist nicht zu Ende«,
unterbrach er sie.
»Was?« »Wenn die Chauffeure gekommen sind.« »Es ist nicht zu Ende, es ist nur der Beginn von etwas Neuem.«
Ruth Ratte zuckte mit den Schultern.
»Da mische ich mich nicht ein«,
sagte sie.
»Und alles, was du jetzt für mich tun kannst«, sagte er, »wird dir später angerechnet, im nächsten Leben.« »Du bist ja nicht ganz gescheit«,
zischte Ruth, aber in ihren Augen blitzte es amüsiert auf. Immerhin hatte er sie dazu gebracht, das Gespräch zu verlängern.
»Es geht nicht um Klugheit«, sagte er.
»Du bist ein Dummkopf«,
antwortete sie sachlich. »Allein, dass du meinst, es sei möglich, zwei Namen von der Liste zu streichen.« Sein Puls schlug schneller. War es ihm gelungen, sie zu weiteren und größeren Zugeständnissen zu verleiten?
»Ich kenne die Geschichten«, sagte er. »Mehrere. Es ist möglich, einen Namen zu streichen.«
»Möglich?
Einen Namen von der Todesliste zu streichen, das halte ich nicht für möglich«,
zischte Ruth Ratte, immer noch mit etwas wie heiterem Hohn in der Stimme.
»Aber zwei Namen sind unmöglich«, beendete Erik seinen Satz.
»Lass es mich so ausdrücken«,
sagte Ruth.
»Und nicht ich habe das erfunden. Ich wiederhole nur etwas, was mir jemand vor langer Zeit erzählt hat. Eine Streichung ist für den Himmlischen, mehrere sind für den Ungeborenen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt, als würdest du vor dem Unmöglichen stehen.«
Jetzt war Erik an der Reihe, mit den Schultern zu zucken.
»Reiner Wahnsinn«,
wiederholte Ruth. Danach erhob sich die Stimme und rief:
»Wachen!«
Erik stand mit einem Ruck auf. Er war nur wenige Meter von Ruth Ratte entfernt und sah, dass er genauso groß war wie sie. Aber bevor er seine Chance abschätzen konnte, waren die Fledermäuse wieder an seiner Seite.
»Führt ihn zu seinen Freunden«, befahl Ruth, »und werft sie raus, alle vier. Ihr Anliegen wird unerledigt bleiben. Erik Bär, um einen Schatz zu finden, muss es einen Schatz geben, der vergraben wurde.«
Und damit packten ihn die Fledermäuse an den Schultern und führten ihn weg. Als sie hinaus in die kühle Nacht traten, schlug ihm der Gestank entgegen. Drinnen bei Ruth Ratte hatte Erik ihn fast vergessen. Es roch zwar auch in der Residenz nach Schimmel und Dreck, aber der Geruch war nicht mit dem Gestank über der Müllhalde zu vergleichen. Instinktiv atmete er durch den Mund und damit entfuhr ihm ein unfreiwilliger Seufzer. Der Griff der Fledermäuse um seine Schultern tat weh, und obwohl er auf ihre geringste Andeutung reagierte, wohin und wie schnell er gehen sollte, hielten sie ihn die ganze Zeit festgepackt. Ihm graute vor der langen Wanderung zur Schlucht, wo Sam, Tom-Tom und Schlange warteten. Da kam der Befehl aus dem Nichts.
»Lasst ihn los!«
Die Fledermäuse hielten mitten im Schritt inne. Die tiefe Stimme war es gewohnt, dass man ihr gehorchte. In der nächsten Sekunde merkte Erik, dass die Wachen ihn schon losgelassen hatten. Vom Regen in die Traufe. Auch er hatte die strenge Stimme erkannt. Bataille-Hyäne.
»Ihr könnt gehen«,
sagte Bataille jetzt schräg hinter ihnen, und die Fledermäuse waren verschwunden, ohne dass Erik merkte, wie das zugegangen war. Er stand unbeweglich da. Sollte er laufen? Niemand hielt ihn zurück, und die Dunkelheit konnte ihn verbergen. Würde Bataille ihn einholen können? Seine Kraft, die Gegend und seine Schnelligkeit sprachen für Bataille. Erik konnte nur auf Glück hoffen. Es würde kaum reichen.
»Wir müssen etwas besprechen«, sagte Bataille. »Aber nicht hier.«
Erik rührte sich nicht. Er hatte keine Ahnung, was Hyäne meinte, aber er nahm an, die Worte sollten ihn verwirren oder ihm etwas vorgaukeln. Dann stand Bataille vor ihm, nur einen Meter von ihm entfernt.
»Komm mit«,
sagte er. Er drehte sich um und lief los. Jetzt oder nie. Mit einem Sprung würde Erik ihn einholen, würde sich auf ihn stürzen. Vielleicht könnte er ihm die Tatzen um den Hals schlingen, seine Kehle... Bataille wandte sich um.
»Kommst du?«
Und als Erik sein Gesicht sah, wurde ihm klar, dass es wirklich der legendäre Bataille-Hyäne war, nicht irgendein kleiner Maulwurf vom Schulhof. Und er erkannte, wie albern sein Gedanke gewesen war. Erik nickte und folgte ihm. Bataille führte ihn fort von der Müllstadt, zurück zur Schlucht, wo seine Freunde warteten. Nach einigen Minuten kamen sie an einem Propeller vorbei, der aussah wie ein Windmühlenflügel und an einem niedrigen Turm befestigt war. Hyäne zeigte in die Richtung.
»Dorthin!«
Unter dem Propeller lag ein Schuppen, in dem es einen dreibeinigen Tisch und zwei Sessel gab, die mit Kord bezogen waren. Bataille gab Erik ein Zeichen, sich zu setzen.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«,
Bataille seufzte.
Aber Ruth kann manchmal schwierig sein.
Erik nickte. Was immer Bataille sagte, er wollte ihm zustimmen und er würde ehrlich antworten, welche Frage auch immer gestellt wurde. Wichtiger als alles andere war es nun zu überleben. Wenn es ihn nicht mehr gäbe, wer sollte dann Emma und Teddy retten?
»Ich kenne sie seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren«, sagte Bataille mit seiner dunklen, rauen Stimme. »Und trotzdem...«
Erik nickte wieder, dann schüttelte er den Kopf in der Hoffnung, dass es Bewegungen waren, die mit Batailles Gemütslage und Andeutungen übereinstimmten.
»Wenn ich euch alle vier erschlage«, sagte Bataille, »dann weiß ich nicht. Vielleicht ist es ihr scheißegal, aber vielleicht...« »Sitzt ihr nicht in irgendeinem Vorstand zusammen?«
»Die helfende Hand«, bestätigte Erik. Hyäne nickte. Dachte nach.
»Ich gehe kein Risiko ein. Sie hat mir den Auftrag erteilt, dich zu deinen Freunden zu führen und euch alle freizulassen. Aber Schlange kann ich nicht freilassen, wo er endlich gekommen ist. Ich will Marek haben.«
Erik starrte ihn an.
»Marek?«
»Das hat sie mir allerdings nicht befohlen. Darum brauche ich deine Zustimmung, Bär. Ich möchte keine Scherereien mit Ruth Ratte haben.«
»Meine Zustimmung?«
Hyäne nickte.
»Gib mir deinen Segen. Sag, dass ich Marek nehmen darf. Das wird sie nicht stören. Sie ist an dir interessiert. Dafür bekommst du etwas von mir.«
»Aber ich...«
»Denn ich weiß, wer die Todesliste schreibt«, sagte Bataille Hyäne.
Teddybär 4.
»Ich fand immer Zeit, eine Tasse Kaffee bei Nick's Café in der ziegelroten Uxbridge Street zu trinken. Wenn ich nichts anderes tat bei meinen Stadtbesuchen, Kaffee trank ich auf jeden Fall. Nick schäumte die Milch auf und backte seine Apfelmuffins mit Kardamom. Er stand selbst an der Kasse vor Regalen voller Brot und Baguette. Wir hatten uns im Laufe der Jahre näher kennengelernt. Wir grüßten uns. Ich setzte mich in die erste Box am Fenster zur Straße. Sie war immer frei. Andere Stammgäste zogen die Boxen tiefer im Raum vor. Das Lokal war lang und schmal und alle Boxen sahen gleich aus. Ein runder, am Boden befestigter Tisch mit weißer Laminatplatte. Ein rotes Ledersofa, das den Tisch wie ein U umgab. Mit hoher Rückenlehne, die den Eindruck von Abgeschiedenheit vermittelte. Die Stammgäste kamen wegen der Abgeschiedenheit in Nick's Café. Von der Beleuchtung gibt es nichts zu erzählen. Gegenüber von Nick's Café liegt das Haus, in dem mein Zwillingsbruder Erik und meine Frau Emma Kaninchen wohnen. Uxbridge Street 32. Sie wohnen im dritten Stock. Die Fenster zur Straße gehören zum Wohnzimmer und Esszimmer. Von meiner Box im Café aus kann ich sie über den Parkettboden gehen sehen. An dem Tag, von dem ich erzähle, konnte ich sie nicht hinter den Fenstern sehen. Der Tag, von dem ich erzähle, liegt 22 Tage zurück. An dem Tag, von dem ich erzähle, trat ein kräftiger roter Gorilla aus der Haustür von Uxbridge Street 32. Ich hatte gerade einen Bissen Muffin mit einem großen Stück Apfel zu mir genommen. Der Gorilla hielt die Tür offen und heraus kam eine gut gekleidete Taube. Ihr folgte ein weiterer Gorilla. Ich war sicher, dass diese merkwürdige Gesellschaft nicht in dem Haus wohnte, denn ich wusste, wer dort lebte. Die Gorillas und die Taube zeigten über die Straße, genau auf mich am Fenster. Mich konnten sie nicht sehen. Die Fenster von Nick's Café sind nicht einsehbar. Das hängt mit der Reflexion der Scheiben zusammen. Mit raschen Schritten überquerten alle drei die Straße. Bevor mir die Situation klar wurde, stand das Trio in Nick's Café, wenige Meter von meiner Box entfernt, und bestellte Kaffee und Croissants. Ich drückte mich gegen die Wand und verbarg mein Gesicht hinter der Dessertkarte, die immer auf dem Tisch stand. Versteckt hinter Eissorten mit verschiedenen Beigaben hörte ich zu meinem Entsetzen, dass die Taube und die Gorillas sich in der Box neben mir niederließen.
»Habt ihr gemerkt, der Bär hatte die Hosen gestrichen voll?« sagte eine heisere Stimme, die einem der Gorillas gehören musste. »Der Tisch ist Feuerholz«, lachte eine ähnliche Stimme, die dem anderen Gorilla gehören musste.
»Maul halten«,
fauchte eine piepsige Stimme, die mit Sicherheit der Taube gehörte.
»Esst eure Croissants und haltet das Maul!«
Ich konnte Emma Kaninchen nicht heiraten. Ich liebte sie. Ich hatte um sie angehalten. Das Datum für die Hochzeit war festgesetzt. Meine Eltern und ihre Mutter freuten sich, jeder an seinem Platz. Trotzdem konnte ich es nicht. Das hing ganz eindeutig mit Vaters Geschichte zusammen. Nachmittags kann ich am besten denken, wenn ich nach dem Essen eine Tasse Kaffee getrunken habe. Zum Nachtisch esse ich getrocknete Feigen direkt aus der Tüte in meinem Zimmer. Mir gegenüber hängt ein gewaltiges Gemälde, auf dem das Meer abgebildet ist. Emma hat es einige Monate, nachdem wir uns kennengelernt hatten, gemalt, aber ich habe es erst vor wenigen Wochen rahmen lassen. Es ist mindestens 3x5 Meter groß. Abgesehen von einem Leuchtturm ganz links ist die Leinwand vom Meer und schäumenden Wogen bedeckt. Hunderte von dunkelblauen Farbtönen wurden mit einem Pinsel ohne abzusetzen aufgetragen, als hätte die Künstlerin an keiner Stelle gezögert. Die Technik drückt eine aggressive Ungeduld aus. Die muss es in ihr geben. Irgendwo. Man sieht das, was man sucht. Man sieht das, was es in einem selbst gibt. Ich muss gewusst haben, dass mit meinem Vater etwas nicht stimmte. Intuitiv wusste ich schon als ganz kleines Kind, dass irgendetwas mit ihm war. Ich wusste es während der Schuljahre. Das Wissen war nicht viel mehr als ein Zucken in meinen Augenlidern. Nicht mehr als ein Kräuseln der Oberfläche des Badewassers. Ich trug das Geheimnis auf die gleiche Art mit mir herum, wie man ständig die entscheidenden Momente des Lebens mit sich herumträgt. Man kennt sie, bevor und nachdem sie eingetreten sind. Ich wusste von Vaters Geheimnissen. Ich wusste, dass das Leben nicht ewig währt. Ich wusste, dass man äußerst selten ganz allein ist. Ich wusste, dass mein freier Wille mein größter Feind war. Woher wusste ich es? Ich kann es nicht erklären. Unser Vater. Blumenboxer, das weiseste Tier mit dem größten Gerechtigkeitssinn unserer Stadt. Jedes Mal, wenn das Geheimnis auf dem besten Weg war, das Bewusstsein zu erreichen, wie Sand unaufhaltsam durch ein Stundenglas rinnt, drehte ich das Glas wieder um. Und das wiederholte ich ein ums andere Mal. Aber im Lauf der Jahre hatte ich keine Kraft mehr zum Widerstand. War das Reife? Vielleicht nur Müdigkeit? Mut war es nicht. Ich habe gelernt, die verborgenen Strukturen der Gesellschaft zu durchschauen. Dagegen ging die Brise, die mir in der Dämmerung durch den Pelz fuhr, an mir vorbei. Ich nehme nicht den Duft nach Buchsbaum oder die Wärme der Sonne auf meinem Pelz wahr. Die Scham verbirgt sich dort, wo wir nicht nach ihr suchen. Das beste Versteck der Scham ist genau vor unseren eigenen Augen. Vater hat immer Überstunden gemacht. Das war nicht verwunderlich. Besser die Aufsätze der Schüler im Büro korrigieren, als sie nach Hause schleppen. Es gab Konferenzen, die vorbereitet und durchgeführt werden mussten. Eine Reihe sozialer Aktivitäten erforderten seine Anwesenheit. Es kam vor, dass ich ihn auf dem Parkplatz der Schule mit einem der anderen Lehrer im Auto sitzen sah. Vielleicht war es eine Lehrerin? Das war nichts Besonderes. Ein Rektor war nicht besser als seine Lehrer. Die Prioritäten des Rektors mussten respektiert werden. Einmal stiegen sie in dem Moment aus dem Auto, als ich den Parkplatz überquerte. Ich fragte ihn nicht, warum sie im Auto gesessen hatten. Ich fragte ihn nie. Das ist meine Schuld. Und mit der Schuld muss ich leben. Es gibt Philosophien, die behaupten, dass das Böse Passivität ist. In unserer säkularisierten, transparenten und demokratischen Stadt ist Passivität die einzige Art des Bösen, die es noch gibt. Alles andere ist ausgerottet. Alles andere Böse kann man kontrollieren und eindämmen. So heißt es. Rhetorik. Leere Rhetorik. Nichts Neues unter der Sonne. Die Abneigung, einem Fremden zu helfen, hat mit Faulheit zu tun. Es hat mit Feigheit zu tun. Das Resultat von Faulheit und Feigheit ist Passivität. Über die Ursachen, die sich dahinter verstecken, können wir in den Religionswissenschaften nachlesen. Faulheit und Feigheit. Ich war mir durchaus bewusst, wo ich zu kurz gekommen war. Trotzdem brachte ich es nicht über mich, Vater damit zu konfrontieren. Bei Suchtabhängigkeit spricht man auch von Co-Abhängigkeit. Wer einem Süchtigen nahesteht, macht sich selbst zu einem Teil des Verhaltens, indem er den Süchtigen nicht mit seiner Sucht konfrontiert. Das ist keine Passivität, es ist Schuld. Vaters Feigheit wurde meine Feigheit. Ich hoffte, dass er an seiner Schuld genauso schwer trug wie ich. Ich habe Entschuldigungen. Entschuldigungen gibt es immer. Ich hätte meinen fantastischen Vater, den unübertrefflichen Rektor Blum, zu einem feigen Jämmerling machen müssen, der es nicht wagte, seine Untreue einzugestehen. Das war zu viel verlangt. In meiner Jugend hatte ich das Bild von meinem Vater mit allem gefüllt, was ich im Leben respektierte. Als ich die Wahrheit erkannte, fiel nicht nur Vater von seinem Sockel. Es war mein Leben, das zu Bruch ging. Erik wusste es längst. Ihm war es egal. Er konnte schweigen. Ich auch. Vater begrüßte Mutter jeden Morgen mit einem breiten Lächeln, einer liebevollen Umarmung und einer Tasse Kaffee. Es war meine Schuld, dass ihr Leben plötzlich verlogen und schief wurde. Meine Schuld. Nicht aufgrund dessen, was ich tat, sondern aufgrund dessen, was ich unterließ. Wegen meiner Passivität, meiner Feigheit. Nie wieder. Nie wieder wollte ich Teil einer solchen Tragödie werden. Ich will nicht mehr reagieren. Ich will agieren. Ich konnte Emma Kaninchen nicht heiraten. Es gab verschiedene Gründe. Dies war nur einer von ihnen. Ich war ein guter Bär geworden und dem wollte ich mein Leben widmen, ein guter Bär zu sein. Ich konnte nicht verstehen, worüber sie sprachen. Nach dem Anpfiff von der Taube senkten die Gorillas ihre Stimmen. Ich lausche nie. Normalerweise gibt es nichts zu belauschen. An diesem Tag in Nix Café war es anders. Wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich mir das Gespräch eingeprägt. Aber ich trank meinen Kaffee, wischte mir den Schaum aus den Schnurrhaaren und gab es auf, sie verstehen zu wollen. Vor dem Fenster fuhr das eine oder andere Auto vorbei. Das Vormittagswetter wurde alt und ich erwog aufzubrechen. Normalerweise besuchte ich Nix Café nachmittags. Das Schicksal und die veränderten Tagesabläufe im Lakestead-Haus hatten mich veranlasst, gleich nach dem Frühstück in die Stadt zu fahren. Als ich sie die Straße von der Belderton Street heraufkommen sah, erkannte ich sie nicht gleich. Es war so überraschend. Sonst verließ sie das Atelier am Vormittag nie. Sie lebte für ihre Kunst und wusste, dass Siege in Misserfolgen zu suchen waren. Wenn die Arbeit nicht recht voranging, gab sie nicht auf. Sie harrte aus und litt. Hinter den Schwierigkeiten gab es Kreativität, die sie Zeit und Raum vergessen ließ. Dann konnte sie bis tief in den Abend arbeiten. Manchmal bis in die Nacht hinein. Sie verließ das Atelier nie am Vormittag, doch an diesem Vormittag spazierte Emma Kaninchen unbeschwert die Belderton Street in östlicher Richtung entlang. Erstaunt sah ich, dass sie ihre Schritte auf Nix Café richtete. Sie hatte einen langen, dünnen Mantel mit Pelzkragen und dazu hohe Stiefel aus braunem Leder an. Auf die Schäfte waren Sonnen gestickt. Sie trug den Kopf hoch, wie sie es immer tat. Auch wenn es den Anschein hatte, als sei sie auf dem Weg zu Nix Café, war ich sicher, dass ich es mir nur einbildete. Sie wollte nach Hause. Es kam vor, dass ich mir Dinge einbildete. Jetzt bildete ich mir ein, dass sie mir durch das Fenster zur Straße direkt in die Augen schaute, obwohl ich wusste, dass man unmöglich durch die Scheiben sehen konnte. Statt bei der Uxbridge Street um die Ecke zu biegen, überquerte sie den Fußgängerübergang an der Kreuzung. Dadurch verschwand sie für einen Augenblick aus meinem Blickfeld. In der nächsten Sekunde wurde die Tür zu Nix Café geöffnet, und da stand sie. Emma Kaninchen. Weniger als 15 Meter von mir entfernt. Sie durfte mich nicht sehen, unter keinen Umständen durfte sie mich sehen. Ich improvisierte. Mein halb aufgegessener Muffin lag auf dem Teller neben der Kaffeetasse. Mit einer raschen Bewegung stieß ich dagegen. Der Muffin hüpfte in Richtung Sofa und fiel unter den Tisch auf den Boden. Ich brachte eine verärgerte Geste zustande, gab jedoch keinen Pieps von mir und folgte dem Muffin unter den Tisch. Von dort sah ich, wie Emma auf den Zehen in ihren hohen Stiefeln wippte, während sie darauf wartete, dass Nick sie bediente. Ich und mein Muffin verharrten unter dem Tisch, während Emma eine Tasse Tee bestellte, zahlte, das kleine Tablett nahm und es an meiner Box vorbeitrug. Sie ging nicht weit.
Ich hörte ihre Stimme, bevor ich mich wieder aufgerappelt und gesetzt hatte.
»Da seid ihr ja!«
Sie sprach zu der Taube und den Gorillas in der Nachbarbox.
Ich suchte Erik auf. Ich suchte ihn im Feindesland auf. Wir hatten keine natürlichen Orte, wo wir uns treffen konnten. Die äußeren Umstände in meinem Leben hatten sich verändert. Kurz bevor ich bei Wolle und Wolle anfing, zog ich zu Hause aus. Ich zog an die Küste, ins Lake Stethouse. Der Umzug muss stattgefunden haben, bevor ich in der Werbeagentur begann, denn Emma Kaninchen habe ich kennengelernt, als ich hier draußen wohnte. Erik und ich trafen uns nie zu Hause bei den Eltern in der Hillville Road. Er behauptete, er habe regelmäßigen Kontakt zu Mutter. Vater mied er wie die Pest. Ich traf unsere Eltern einmal oder mehrere Male in der Woche. Dann sprachen wir nicht von Erik. Vater und ich waren uns nicht in allen Fragen einig, aber wir waren uns einig, dass Erik es nicht geschafft hatte, dem Bösen standzuhalten. Er war ein Gefallener. Vater verzieh ihm nicht. Ich verzieh. Ich suchte Erik im Casino Monokowski auf, obwohl ich mir geschworen hatte, nie mehr eine Tatze über die Schwelle zu setzen. Ich war verzweifelt, weil ich Emma Kaninchen nicht heiraten konnte, obwohl ich sie liebte. Genau wie beim letzten Mal wurde ich vom Türsteher eingelassen, der mich für meinen Bruder hielt. Das Nachmittagswetter war erst im Anzug, aber drinnen im Casino hätte es genauso gut Mitternacht sein können. Ich fand Erik in einer abgelegenen Ecke an einem kleinen Tisch, der hinter einer der vielen Theken versteckt war. Er war nicht erstaunt, mich zu sehen.
»Ist jetzt Tag oder Nacht?« fragte er.
»Es ist mitten am Tag«, antwortete ich.
»Das Gefühl habe ich überhaupt nicht«, sagte er. »Ich brauche was, damit ich wach werde.«
Er rief die Ente hinter der Theke und bestellte einen schwarzen Kaffee und irgendeinen Schnaps, nehme ich an. Ich schüttelte den Kopf, ich wollte nichts.
»Erzähl mir, wie die Angels gespielt haben«,
bat Erik. Beim Endspiel des vergangenen Jahres hatten die Yok Gigantes unsere Embervilla Angels im 7. und entscheidenden Finalmatch geschlagen. Seit 14 Jahren waren wir einem Sieg nicht so nah gewesen. Vor 14 Jahren hatten wir das letzte Mal den großen Pokal erobert. Die Saison dieses Jahres war bis jetzt zwischen Himmel und Hölle hin und her gependelt.
»Ich habe alles verpasst«, sagte Erik. »Es ist nicht unmöglich, dass sie es dieses Jahr schaffen«, sagte ich. »Keinesfalls unmöglich. Harry ist in Topform. Er hat mehr Punkte gemacht als in der ganzen Saison des letzten Jahres. Der hängt sich rein.«
»Aber die Defensive?«, fragte Erik. »Schaffen wir die Defensive?«
Während ich ihm erklärte, wie ich die Mannschaftsaufstellung dieses Jahres einschätzte, kreiste ein Tier um uns herum. Wir waren und sind immer eine Attraktion gewesen. Identische Zwillinge waren selten. Am neugierigsten waren die Angestellten des Casinos. Eriks Arbeitskameraden, Kellner und Kellnerinnen, Groupiers und Barkeeper, Wachen und Oberkellner. Erik bemerkte sie nicht. Nachdem ich das Thema Emberville Angels so gründlich ausgeschöpft hatte, wie ich konnte, senkte sich Schweigen zwischen uns. Es war nie unangenehm.
»Hast du etwas Besonderes auf dem Herzen?«,
fragte er. Ich nickte. So war es.
»Wenn es etwas Einfaches wäre, hättest du es sicher schon ausgespuckt«,
sagte Erik. Ich nickte wieder. Wir sind Zwillinge, wir verstanden einander. Erik rief nach mehr Schnaps. Ich bestellte eine Tasse Kaffee, damit ich etwas zu tun hatte. Zwillinge anschauen hatte inzwischen bei den Angestellten an Attraktionswert verloren. Der Tisch, an dem wir saßen, stand abseits und nichts hinderte uns daran, ein aufrichtiges Gespräch zu führen. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte.
»Es gibt keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Verbrechen«, sagte ich. »Es heißt, dass man manches nachsehen kann, anderes jedoch nicht. Aber wessen Gutdünken ist entscheidend?«
Erik schüttelte den Kopf, zuckte mit den Schultern und nippte an seinem Drink. Ich ließ den Kaffee in der Hand kalt werden.
»Ich weigere mich, Kompromisse einzugehen«, sagte ich. »Außerdem ist es unmöglich.
Bei Rot über die Straße zu gehen und den gesetzestreuen Autofahrer zum Mörder zu machen, kann nicht weniger verwerflich sein, als in einem Springergast eine Apfelsine zu stehlen. Erik zuckte mit den Schultern. Ist das so unmöglich zu verstehen? Es scheint so. Sie sagen, ich soll verständlich sein. Sogar Mutter ist der Meinung, ich sei verrückt geworden, sagt sie. Dass ich endlich die Zusammenhänge sehen soll, etwas abschätzen zu können, ist eine Kunst für sich, sagt sie. Ich brauche nichts abzuschätzen. Es geht um Mut, den Mut zu haben, keine Kompromisse einzugehen.
Und du findest, ich habe ein Problem, sagte Erik.
Das habe ich nie gesagt, antwortete ich.
Nein, bestätigte er rasch. Nein, Teddy, das stimmt. Du hast mich nie beschuldigt.
Und er lächelte mich an und streckte seine Tatze nach meiner über den Tisch aus. Da weinte ich. Ich konnte es nicht zurückhalten.
Erik, sagte ich, ich bin nicht hier, weil ich dich um einen Dienst bitten möchte.
Sein Blick war wach, trotz des Alkohols.
Ich bin hier, um dir ein Geschäft vorzuschlagen. Unter uns Brüdern. Ohne Papier und Unterschriften. Aber deswegen nicht weniger verbindlich.
»Ein Geschäft?«, fragte Erik. Ich nickte. Jetzt wusste ich, was ich sagen sollte. Doch das machte es nicht leichter, die Worte auszusprechen.
»Ich bekomme etwas und du bekommst im Tausch etwas anderes dafür«, sagte ich.
»Was bekomme ich?«, wollte er wissen. In der Luft lag Erwartung.
»Geld«,
antwortete ich schließlich.
»Du willst mich bezahlen?«, fragte Erik.
»So ist es«, bestätigte ich. »Du wirst bezahlt.«
»Das werde ich im Casino Monukowski auch«, sagte er.
»Von mir bekommst du mehr«, sagte ich. »Viel mehr.«
»Ich weiß nicht, ob ich den Rest hören will.«
»Ich habe ein Problem mit meinem Leben, Erik. Es ist schwer, gut zu sein.« Das klang pathetisch. Ich konnte nicht weiterreden. Aber Erik verstand mich. Er hat mich immer verstanden. Er nickte. Ich schluckte, riss mich zusammen und fuhr fort.
»Gut zu sein und gleichzeitig den Alltag zu leben, das ist... Ich werde in Situationen gezwungen, die... in der alle Alternativen gleich unmöglich sind. Und ich kann nicht. Erik, ich meine es ernst. Ich...«
Dann flüsterte ich. »Entweder sterbe ich, Erik, sterbe jetzt, schnell, bevor ich den Versuchungen erliege, bevor ich zu etwas verführt werde, was andere für Bagatellen halten, Lappalien. Das Böse versucht, mich zu verführen, mit Lappalien. Oder wir finden einen Ausweg.«
Er schwieg immer noch. Ich wischte meine Tränen ab. Ich räusperte mich und tat mein Bestes, wieder klar zu sehen. Was ich zu sagen hatte, forderte eine gewisse Würde.
»Erik, das Geschäft, das ich dir vorschlagen möchte, ich möchte, dass du meinen Platz einnimmst. Wenn das Leben mich zwingt, Beschlüsse zu fassen, die nicht mit dem Guten zu vereinbaren sind.«
Er begegnete meinem Blick und ich schaute auf den Tisch. Jetzt war es heraus. Es folgte ein langes Schweigen.
»Okay«, sagte er schließlich. »Okay, so machen wir es. Sollen wir gehen?«
Und damit verließ ich das Casino Monukowski zum zweiten und letzten Mal. Unter dem Tisch konnte ich nicht bleiben. Solange ich ihre braunen Stiefel mit den Sonnen auf den Schäften sah, wagte ich nicht zu riskieren. Aber als sie aus meinem Blickfeld verschwanden, nahm ich an, dass sie sich bei der Taube und den Gorillas niedergelassen hatte. Mit einer gewissen Anstrengung rappelte ich mich auf und setzte mich wieder auf das rote Ledersofa. Es wäre zu peinlich gewesen, wenn Nick an meinem Tisch gekommen wäre und mich gefragt hätte, was ich da trieb. Wie hätte ich ihm das erklären sollen? Ein einziger Gedanke hallte in meinem Kopf wider. So nahe sollte ich Emma Kaninchen nicht sein. Nicht in Nicks Café, gegenüber von Uxbridge Street 32, der ziegelroten Straße. Sie war gerade gekommen. Ich musste gehen. Ich musste hier weg. Ich schätzte meine Chancen ab. Konnte ich meine Box verlassen und die Tür erreichen, ohne dass Emma mich sah? Vermutlich saß sie ganz außen in der Box hinter meiner. Wenn sie weiter drinnen saß, war eher anzunehmen, dass ich es schaffen würde. Aber wenn sie mit dem Gesicht dem Ausgang zugewandt saß... Und wenn ich sitzen blieb? Sie führten ein Gespräch, von dem ich immer noch nichts verstehen konnte. Aber Emmas helle, weiche Stimme drang geradewegs in mein Herz. Es war quälend. So nah. Nach einigen Minuten hatte ich genug. Ich musste etwas unternehmen. Ich konnte unmöglich sitzen bleiben. Vorsichtig rutschte ich am Tisch entlang. Dabei hielt ich immer noch die Dessertkarte in der Hand, damit ich mein Gesicht dahinter verstecken konnte, falls es nötig wurde. Es wurde nötig. Plötzlich veränderte sich der Ton in der Nachbarbox. Aufbruch, Abschied. Ich tauchte hinter die Dessertkarte. Einige Sekunden später stand Emma Kaninchen ganz nah neben mir. Sie kehrte mir den Rücken zu. Die Taube stellte sich neben sie. Ich spähte über den Rand meiner Dessertkarte. Taube und Emma umarmten sich. Sie umarmten sich. Zum Glück schloss Taube die Augen, als er sie im Arm hielt, sonst hätte er mich entdeckt. Ich tauchte wieder hinter meine Karte.
»Tschüss, Papa«,
sagte Emma Kaninchen.
»Tschüss, mein Schatz«,
sagte Taube.
»Und Papa«,
sagte Emma,
»wenn du meinen Namenstag in diesem Jahr wieder vergisst, verzeih ich dir das nie.«
Taube lachte ein piepsiges Lachen, und ich hörte, wie Emma sich umdrehte und davonging. Ich weiß nicht, was ich danach tat. Ich blieb hinter der Karte sitzen, lange, nachdem auch Taube und seine Gorillas das Café verlassen hatten. Ich hatte soeben den Vater der vaterlosen Emma Kaninchen gesehen. Es war eine Lüge. Sie war eine Lügnerin. Die Gedanken stürmten durch meinen Kopf wie Ballons, die geplatzt waren. Meine Emma. Wer war sie eigentlich?
Es heißt, ein Stofftier kann sich an alles gewöhnen. Aber Erik Bär empfand bei jeder Rückkehr in die Yallas Arch Widerwillen. Er galt der engen, nach Urin riechenden Gasse genauso sehr wie Sam Gazelles klaustrophobischer Wohnung. Trotz allem, was auf dem Spiel stand, musste er jedes Mal, wenn er nach York zurückkehrte, nachdem er etwas in der Stadt erledigt hatte, den stärksten Ekel überwinden. Wenn er die Östra Avenue überquert hatte und weiter nach Süden ging, hatte er das Gefühl, als überschreite er eine Art Grenze. Mit einem einzigen Schlag war seine Identität ausgelöscht. Im anderen Teil der Stadt gab es eine Umwelt, die ihn und die Summe seiner Leistungen spiegelte. Dort wussten die Tiere seine ironische Demut zu deuten. In York war er ein Niemand. Es war entsetzlich. Und mit schweren Schritten bog er in die grasgrüne Gasse ein und schleppte sich gebeugt bis zur Tür Nummer 152. Erik Bär war so von seinem Missmut erfüllt, dass er kein Unheil witterte. All seine Konzentration war nach innen gerichtet. Vielleicht wäre ihm sonst aufgefallen, dass jemand den großen, rotblühenden Kaktus umgeworfen hatte, der in einem Zementtopf genau vor der Tür stand. Langsam stieg Erik die Treppen hinauf. Die Erinnerung an Mareks Schlanges hilflose Rufe ließen ihn auf dem ersten Treppenabsatz verharren. Erik, Sam und Tom-Tom hatten sich über die Müllhalde davongeschlichen. Batei Hyäne hatte versprochen, sich erst in die Schlucht vieren zu lassen, wenn die drei außer Sicht und Hörweite waren. Er hatte sein Versprechen gebrochen. Die Erinnerung an Schlanges erstaunte Rufe hallten in Eriks Kopf wieder. Er seufzte tief und stieg weiter die Treppen hinauf. Er war so mit seiner eigenen Schuld beschäftigt, dass er nicht den Zigarrengeruch wahrnahm. Oder bemerkte, dass die Tür zu Sams Wohnung nur angelehnt war. Nach der Nacht auf der Müllkippe hatte Erik Bär am Freitagmorgen auf einen Sprung bei seiner Arbeitsstelle vorbeigeschaut. Er erinnerte sich nicht, wann er zuletzt geschlafen hatte, aber die Müdigkeit war ein Dauerzustand geworden, der ihn nicht länger bekümmerte. Bei Wolle und Wolle kamen und gingen die Tiere, wie sie wollten. Wenn man an Projekten arbeitete, war es kurz vor dem festgesetzten Abgabetermin nicht ungewöhnlich, dass man praktisch im Büro wohnte. Und umgekehrt. Nach abgeliefertem Auftrag gönnte man sich gern ein paar Tage wohlverdienten Urlaub. Im Lauf der Jahre hatte sich ein Arbeitsmilieu entwickelt, in dem niemand Lust hatte, die Arbeitszeit des anderen zu kontrollieren. Und deswegen gab es niemanden, der es an die große Glocke hängte, dass Erik seit fast 3 Wochen seine Tatze nicht auf den Place Grade hoch gesetzt hatte. Auf seinem Schreibtisch warteten ein riesiger Stapel Dokumente und Mappen voller Papiere, die er unterschreiben sollte. Es war so viel, dass er gar nicht erst zu verstehen versuchte, was er da unterschrieb. Er warf einen Blick auf das Bündel Einladungen, stellte fest, dass die Musikalische Akademie ihr 125-jähriges Jubiläum feierte und zu einem Konzertabend mit Räuben Walross lud, warf die anderen Briefe jedoch ungelesen in den Papierkorb. Er kehrte zu den Dokumenten zurück, und als er nach gut einer halben Stunde damit fertig war, wartete der Terminkalender. In dem vernachlässigten Kalender, den er und seine Sekretärin auf dem Laufenden zu halten versuchten, war durch die Um- und Abbuchungen der vergangenen Wochen ein Chaos entstanden, das durch die Um- und Abbuchungen der kommenden Wochen noch verschlimmert werden würde. Alles, das hatte sich gezeigt, konnte man aufschieben oder jemand anderem überlassen. Früher oder später schien das meiste sowieso auf Eriks Schreibtisch zurückzukehren. Im Verhältnis zu den Problemen, vor denen er jetzt stand, waren all diese Verabredungen genauso lächerlich wie die Aufgaben, die er erledigen sollte. Trotzdem wusste er, dass es wichtig war, an der Vorstellung festzuhalten, dass das Leben wie üblich weitergehen würde. Nichts war wertvoller als die Hoffnung. Nichts anderes konnte ihm solche Kraft verleihen. Einer von Nicolas Taubes Gorillas packte Erik Bär in dem Moment, als er die Schwelle zu Sams Wohnung überschritt. Der Gorilla legte seine mächtige Pranke genau auf die Stelle, die eine der Fledermäuse vor etwa 10 Stunden so rücksichtslos traktiert hatte, und Erik stöhnte auf vor Schmerz.
»Endlich«,
sagte Nicolas Taube, erhob sich vom Stuhl und legte seine glühende Zigarre auf die Laminatplatte des Küchentisches. Die Zigarre würde einen großen schwarzen Fleck hinterlassen, noch bevor Taubes Besuch beendet war.
»Wir haben uns gerade gefragt, ob du überhaupt noch wiederkommst«,
sagte Taube. Erik hörte ihn nicht. Aus den Augenwinkeln nahm er Sam Gazelle wahr, den man auf eine der Matratzen auf dem Fußboden neben der Balkontür geworfen hatte. Tom Krähe saß mit dem Rücken zur Spüle auf einem der schmalen Küchenstühle, festgebunden mit schwarzem Isolierband, das man um seine Flügel und Beine gewickelt hatte. Sogar seinen Schnabel hatten sie zugeklebt. Auf dem Fußboden um den Stuhl herum häuften sich schwarze Federn. Sie hatten ihn gerupft. Sein Bauch leuchtete weiß. Und in dem schuppigen weißen Stoff gab es 3, 4 Brandflecken, die, wie Erik sofort begriff, Taubes Zigarre hinterlassen hatte. Toms Blick richtete sich auf Erik. Das demütige Flehen, Schmerz und Angst, die in seinen sonst so freundlich blinzelnden Augen leuchteten, brachten Bär total aus dem Konzept. Mit einem Brüllen riss er sich von dem roten Gorilla los, der ihn festgehalten hatte, und stürzte durch das Zimmer. In diesem Augenblick hatte er die Kraft, es mit jedem aufzunehmen. Er warf sich auf den Gorilla neben Tom. Der Gorilla stolperte einen Schritt rückwärts, aber sein großer Affenkörper wurde von der Spüle aufgefangen, sodass er nicht fiel. Dann geschah alles sehr schnell. Einige Sekunden lang schlug Erik brüllend um sich. Dann packte ihn eine Gorilla-Pranke im Nacken und hob ihn hoch. Erik hatte den roten Affen auf der anderen Seite des Zimmers vergessen. Er wurde durch die Luft geschleudert, flog über den Küchentisch und prallte gegen das harte Metall des Kühlschranks. Er rappelte sich auf, benommen, aber noch nicht besiegt. Der rote Gorilla war schon wieder über ihm, ehe Erik das Gleichgewicht gefunden hatte. Wieder wurde er am Nackenfell hochgerissen und auf den Küchentisch geknallt. Der Tisch zerbrach mit einem Krachen. Einer der Holzsplitter drückte sich in die Rückseite von Eriks Schenkel und kam auf der Vorderseite wieder heraus. Es dauerte mehrere Sekunden, ehe der Schmerz Eriks Bewusstsein erreichte. Irgendwo im Tumult war Taubes helle Stimme zu hören, aber Erik verstand keine einzelnen Wörter. Mühsam richtete er sich auf, noch dämpfte das Adrenalin die Schmerzen in seinem Schenkel. Er hob einen langen Holzsplitter vom Fußboden auf und wankte auf den ihm am nächsten stehenden Gorilla zu. Er wollte den Splitter mitten in das Affenauge rammen, war jedoch weder schnell noch stark genug. Der Affe wehrte die Attacke ab und schlug Erik mit dem Handrücken ins Gesicht, sodass er rückwärts taumelte und endlich in die Bewusstlosigkeit abtauchte. Als Erik Bär zu sich kam, sah er Nicolas Taubes besorgtes Gesicht über sich.
»Habt ihr«,
sagte Taube, aber mehr hörte Erik nicht. Dann wurde er wieder bewusstlos. Im nächsten Augenblick, der keineswegs der nächste Augenblick war, sondern mehrere Minuten später, wurde Taubes Kopf durch ein Gorilla-Gesicht ersetzt, das ihn fröhlich angrinste.
Jetzt lebt er«, sagte der Affe. Danach versank Erik Bär in eine tiefe Ohnmacht.
»Sei nicht albern«, sagte Emma. »Du musst zum Arzt.«
Erik Bär hatte einen Versuch gemacht, in die Küche zu gehen und den Rotwein zu holen, den er vor einer Weile entkorkt hatte, aber er schaffte nur wenige Schritte. Der Schmerz im Schenkel hinderte ihn und beschämt musste er zu seinem Stuhl zurückhumpeln und sich setzen.
»Es ist nicht so schlimm«, versicherte er erneut.
Er hatte behauptet, er sei mit Teddy am Strand um die Wette gelaufen und habe sich eine Zerrung zugezogen.
»So eine Idiotie«, hatte Emma geschnaubt. 50-jährige Bären sollten überhaupt nicht mehr rennen.«
Erik war fast 3 Wochen nicht zu Hause gewesen. Zu Emma hatte er gesagt, dass dieser Zustand nur noch wenige Tage dauern würde. Eine Wahrheit mit schicksalshafter Bedeutung. Es war immer noch Freitag, als er sich diesen kurzen Urlaub bewilligte, um mit Emma Kaninchen Mittag zu essen. Am Sonntag würden die Chauffeure Teddybär und Nikolas Taube abholen, wenn es Erik nicht gelang, das zu verhindern.
»Ich habe noch nie verstanden, wem ihr eigentlich imponieren wollt mit eurem Extra-Leiden«, sagte Emma.
In diesem »Ihr« waren alle Männchen der Stadt eingeschlossen. Erik breitete die Tatzen aus.
»Nicht zu machen. Ich nehme ein paar schmerzstillende Mittel, dann wird es besser.«
Erik war mit Tom-Tom zu Dr. Thompson gegangen, nachdem Taube sich entfernt hatte und Bär und Krähe wieder zu Bewusstsein gekommen waren. Der Arzt hatte die Wunde an Eriks Schenkel mit ein paar Stichen zusammengenäht und danach konnte Erik die Praxis und Krähe verlassen, der einer etwas eingehenderen Behandlung bedurfte. Aber anstatt nach York zurückzukehren, war Erik nach Hause gefahren. Emma Kaninchen brachte die Teller mit Vitello Tonnato zum Tisch. Dann stellte sie Salat, Wein und Brot dazu und zündete die Kerzen in dem großen Kandelaber an, den sie irgendwann in diesem Jahr auf einer Auktion ersteigert hatten, eine der vielen Aktionen der helfenden Hand. Sie dimmte die Deckenbeleuchtung und setzte sich.
»Es wird Zeit, dass du nach Hause kommst«, sagte sie mit einem milden Lächeln. »Ich habe das Warten langsam satt.«
Und dann hob sie ihr Weinglas und stieß mit ihm an. Vor lauter Wehmut überlief Erik Bär ein Schaudern, das einen Kloß Angst in seiner Kehle wachsen ließ. Der Kloß schwoll so schnell, dass es ihm den Schlund zusammenzog, bevor er überhaupt vom Wein getrunken hatte. Er hatte denselben Wunsch wie sie. Er wollte nach Hause zurückkehren, lieber als alles andere. Nach Hause in ihre Arme, in denen die Zeit stillstand, wo es nichts anderes mehr gab als den Duft ihres Fells und die Schläge ihres Herzens an seiner Brust. Sie sah ihm in die Augen, tat so, als wäre sie böse. Er hätte gern über ihre Schauspielerei gelacht, spürte aber stattdessen Tränen unter den Augenlidern brennen, und er wusste, dass er nicht weinen durfte, sich nicht offenbaren durfte. Er liebte sie und wollte sie nie verlieren. So einfach war das.
»Ich weiß nicht genau, wer die Liste schreibt«, hatte Bataille gesagt, »aber ich weiß, wie Ruth an die Informationen kommt.«
Der große Propeller setzte sich langsam in Bewegung, als die leichte Brise zunahm, aber der Horizont war immer noch von der Nacht verborgen. Erik saß stocksteif in dem Kordsessel und versuchte, seine Atemzüge unter Kontrolle zu halten, das nervöse Zucken seiner Schnurrhaare und das zarte Lächeln, das ihn schwach wirken ließ. Gegenüber saß der gefährliche Bataille-Hyäne. Es schien zwar unwahrscheinlich, dass ihr flüsternd geführtes Gespräch damit enden würde, dass sich Hyäne erhob und Bär zu Tode marterte, aber nichts war unmöglich. Eriks Sinne waren aufs Äußerste angespannt. Auf der Müllhalde sah er nicht nur die Konturen einer ausrangierten Bratpfanne, eines Kinderwagens ohne Räder und den Bug eines alten Ruderbootes, der aus der grauschwarzen Abfallmasse aufragte, er nahm außerdem den Geruch von verrottendem Kaffeesatz aus dem stinkenden Ganzen wahr, hörte 2 Pferde, die einige Kilometer entfernt wieherten, und die Struktur des Sesselbezuges empfand er wie Blindenschrift. Es war klar, dass Bataille das Gespräch zwischen Ruth Ratte und Erik mit angehört hatte. Vielleicht hatte er einfach irgendwo an der Wand im Dunkeln gehockt und gelauscht.
»Ich sollte das natürlich gar nicht wissen«, zischte Bataille. »Sie weiß nicht, dass ich es weiß.«
Er war stolz auf seine Verschlagenheit und dass er sich zusammenreimen konnte, wie das eine mit dem anderen zusammenhing, Die gebrauchte Kleidung, die die gut situierten Stadtbewohner der Kirche schenkten, wurden eingesammelt und einmal im Monat zur Müllkippe gefahren. Manchmal waren die Lieferungen so umfangreich, dass ein großgewachsener Beerdigungsunternehmer einen ganzen Laster voll Kleidung brauchte. In anderen Monaten war alles, was sie bekamen, ein Paket Mäntel, die in braunes Papier gewickelt waren und auf einem Karren transportiert werden konnten, der von einem mürrischen alten Wachmann oder einem ehemaligen Kantor mit Altersrheumatismus gezogen wurde. Die Kleidung fand Verwendung, versicherte Hyäne und fingerte an der kurzen, verschlissenen Lederjacke, die er selbst trug. Alle Tiere auf der Müllkippe trugen Kleidung aus den Spenden der Kirche. Es gab keine andere. Und manchmal, wenn die Sendungen besonders groß waren, verkaufte Ruth Ratte manches davon wieder an die Geschäfte in der Stadt, die mit gebrauchter Ware handelten.
»Es hat einige Zeit gedauert, bis ich es gemerkt habe«, sagte Hyäne. »Aber ganz gleich, ob ein Laster oder eine Karre kam, immer hat die Königin persönlich die Lieferungen entgegengenommen.«
Die Brise, die den großen Propeller wie riesige Windmühlenflügel rotieren ließ, kündigte die Dämmerung an. Wenn Hyänes Bericht vorher vom Quietschen der Flügel gestört worden war, so übertönte ihn nun ein beharrliches Pfeifen. Erik rückte mit dem Sessel näher an den Tisch heran, beugte sich ebenfalls vor und war jetzt so nah, dass er Batteis muffigen Atem roch. Aus dem Mund des Raubtiers roch es verbrannt. Die Dunkelheit der Nacht würde noch eine Weile kompakt bleiben, aber Hyänes Augen blitzten im Licht der Sterne auf, als er sich umdrehte und zur Müllkippe starrte. Es war ein eiskalter Glanz.
»Ich wusste schon länger, dass wir etwas mit der Todesliste zu tun haben«, sagte Batei. »Als ich hierher kam, glaubte ich nicht an die Liste, aber selbst als ich es begriff, war ich immer noch nicht klüger.«
Er war gleich zu Anfang einer der Reiniger auf der Müllkippe geworden. Die Reiniger wurden in drei Gruppen von jeweils 5 Tieren eingeteilt. Einmal in der Woche, manchmal häufiger, aber nie seltener, erteilte Ruth ihnen einen schriftlichen Befehl. Im großen Saal überreichte sie ihnen feierlich zerknitterte Zettel, auf die sie ein paar Adressen gekritzelt hatte. Schreiben hatte sie erst als Erwachsene gelernt. Und der Auftrag lautete immer gleich: Leert die Wohnung. Werft weg, was wegzuwerfen ist, bringt die Wertsachen hierher. Räumt alles aus und verlasst die Wohnung, als wäre nichts passiert. In den ersten Monaten glaubte Batei, es handelte sich um Tipps, die Ruth von einem der kriminellen Netzwerke bekommen hatte, für die sie arbeitete. Eine Art Entlohnung für geleistete Dienste. Sie versorgten Ruth mit Informationen, wenn Familien auf Urlaub fuhren, bei Verwandten wohnten, im Krankenhaus lagen, sodass Ruth ihre verlassenen Wohnungen leeren konnte. Allerdings verstand Batei nicht, warum sie so ordentlich aufräumen sollten. Vielleicht, dachte er, ist es ein Ausdruck ihrer Eitelkeit. Ruth war schwer zu durchschauen. Durch eine alte Katze, die er an einem Vormittag im Treppenhaus eines Neubaus in Lensheim traf, kam er der Wahrheit auf die Spur, als er mit den Reinigern auf dem Weg in den 5. Stock war.
»Wollt ihr zu Kohl?«
hatte die Katze gefragt, und Batei hatte genickt, da Kohl einer der Namen war, die auf dem zerknitterten Zettel der Woche standen.
»Armer Teufel! Möge seine Seele jetzt Frieden finden!«
Und die Katze hatte mit dem Kopf geschüttelt und war weiter die Treppe hinuntergegangen. Nur Batei hatte den Kommentar der Katze gehört, und den behielt er für sich. Er kannte den Ruf, den er bei den Tieren hatte. Sie fürchteten mehr und mehr an ihm, was eher eine glückliche Kombination aus angemessener Fantasie und Mangel an Mitgefühl nannte. Und er wusste auch, dass in dem Moment, in dem er die Gunst der Königin verlor, seine Stunden gezählt waren. So oft sich die Gelegenheit bot, sammelte er Informationen, die sich vielleicht als wertvoll erweisen würden, für den Zeitpunkt, an dem Ruth ihn nicht mehr schützte. In den darauffolgenden Monaten versuchte er, seine These zu untermauern. Wenn es möglich war, und das war es nicht immer, verließ er den Reinigungstrupp und suchte Nachbarn, die bestätigen konnten, dass die Wohnung oder das Haus, wo sie gerade arbeiteten, einem Tier gehörte, das am Tag zuvor von den Chauffeuren abgeholt worden war. Manchmal fand er niemanden, den er fragen konnte, und er musste unverrichteter Dinge zu den anderen Reinigern zurückkehren. Aber er hatte es nicht eilig und häufig genug bekam er die Antwort, die er hören wollte. Schließlich war er seiner Sache sicher. Die Reiniger waren, ohne es selbst zu wissen, die Nachpatrouille der Chauffeure.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscherlounge Hörspiel, läuft übrigens gerade die Hörspielserie Drei Mann in einem Boot. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscherlounge alle Podcasts. Wort drauf.